Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Und so begab es sich, dass auch die 100 besten Filme aller Zeiten aus der langen Sommerpause zurückkehrte. Wie schön. Gott zum Gruße, liebe Kino-Aficionados. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Wenn das hier etwas anders als sonst klingen tut, dann hat das folgende Bewandtnis. Bitte, Herr Mayer.
Aus logistischen Gründen wollte ich schreiben und die Autokorrektur hat aus logischen Gründen geschrieben. Als ich dir mitteilte, komm bitte zu mir nach Hause, weil wir werden heute hier aufnehmen, aus logischen Gründen.
Genau, das Studio ist vermietet an eine große andere Produktion. Dann haben wir gesagt, das ist ja kein Problem. Dann machen wir das halt bei Herrn Mayer zu Hause.
Genau, wir haben ja noch ein mobiles Studio, das habe ich jetzt hier bei mir aufgebaut und das funktioniert wunderbar, hoffe ich zumindest.
Funktioniert wirklich wunderbar, ich finde, ist alles gut.
Vorhin war mal kurz der Strom auf dem Aufnahmegerät weg, aber na gut, mal gucken, ob es durchhält.
Ne? Das ist ja nicht schlimm. Dann kann es halt passieren, dass ab und zu mal vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche irgendwie geschehen.
Ja, Kühlschränke, Kinder und so ein Zeug.
Kühlschränke oder Kinderkühlschränke, also kann ja alles passieren. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass die 100 besten Filme aller Zeiten wieder zurück sind, ist.
Ja, wirklich, vielen Dank fürs Hören. Also ich habe auch gesehen, dass in der Sommerpause viele sich alte Folgen angehört haben. Es war immer noch rege was los auf dem Podcast.
Ja, das ist faszinierend, ne? Dass wir dann auch immer wieder in den Charts gelandet sind.
Genau, wir waren eigentlich die ganze Zeit sogar oben in den Charts, immer auf der Top 5 vertreten. Das war wirklich gut, weil viele Leute einfach gesagt haben, na gut, dann höre ich mir halt die ersten 30 Folgen mal an. Und es ist ja zeitlos, ne? Das ist ja das Gute. Es ist ja eine Bibliothek im Grunde genommen.
Genau, und wir sind auch zeitlos. Also diese Sommerpause war, kann man ruhig zugeben, die war schon ziemlich lang. Das hatte aber gesundheitliche Gründe. Und logische Gründe, logistische Gründe tatsächlich.
Du weißt doch, Weihnachten freut man sich als Kind eben, weil es diese Vorfreude gibt, weil man drauf wartet und das alles so aufgeladen ist. Und so kann man sich jetzt auf die neue Folge von die 100 besten Filme aller Zeiten genauso freuen.
Genau, und unsere echten Fans, die haben kein Problem damit. Ja, Tag, Herr Mayer.
Ja, guten Tag, Herr Kuhlmann.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag. Herr Mayer, können Sie sich noch daran erinnern, welchen Film wir vor der Sommerpause hatten auf Platz 49?
Warum habe ich nicht vorher nachgeguckt, dass ich jetzt auf diese Frage antworten könnte? Es ist gemein.
Ja, es tut mir leid. Es war Guardians of the Galaxy.
Natürlich, genau. Es war Guardians of the Galaxy.
Der Marvel Science Fiction Action Fantasy Kultfilm mit Chris Pratt und Co. Und wir hatten da ja auch unseren Filmpaten Patrice dabei. Schöne Grüße an dieser Stelle und was für ein geiler Afro. Und damit meine ich seine Frisur.
Ja, der hat eine neue Frisur. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Wenn der Patrice noch nicht folgt, dann tut das auf den einschlägigen Social Media Kanälen.
Immer super Inhalte, immer wirklich, also sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Und ja, der hat jetzt, also der sieht einfach geil aus. Aber der kann es halt auch tragen.
Ja, er ist ja ein gut aussehender Mann, ne?
Ja, verdammt nochmal. Ja, deswegen machen wir mit ihm auch nur Podcasts und keine Bildproduktion.
Der sieht alleine viermal besser aus als wir beide zusammen.
Ja, das stimmt leider.
Ja. Naja, kann nicht wieder so schön sein.
Patrice hat ja auch versprochen, ne, mal an späterer Stelle nochmal dabei zu sein.
Bitte gerne.
Aber dazu dann wirklich an etwas späterer Stelle sehr viel mehr. Kommen wir also zu Platz 48. Vorher, noch ein bisschen Housekeeping, doch muss man sagen. Folgende Nachricht hat mich erreicht und zwar von PRK. Da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig genau, ob das mein alter Kumpel Per Kussmark war, ist.
Ja, wer weiß.
Egal, hat sich jedenfalls nicht zu erkennen gegeben. PRK hat jedenfalls geschrieben, Sonntag ist BFATS-Tag, normalerweise. Die Sommerpause ist mir definitiv zu lang, Leute. Trotzdem freue ich mich auf die neue Staffel und möchte einen Tipp abgeben. Und jetzt wird's interessant.
Ah, er meint, was auf 1 ist, oder was?
Pass auf, ich wette mit euch, dass einer der nächsten 10 Plätze wieder ein Spielberg-Film ist. Den scheint ihr ja mächtig zu mögen. Nicht falsch verstehen, Spielberg ist groß, aber es gibt auch noch andere Regisseure. Ich hab euch lieb.
Naja,
Knutscher.
Durchaus, aber Spielberg hat nun mal die Messlatte sehr hoch gehängt in den meisten Produktionen und der hat auch Neuland betreten und er hat auch immer wieder den Mut gehabt, was Neues zu machen und er hat natürlich auch das, sagen wir mal, den Background in Hollywood gehabt, auch eben das Geld zu bekommen, um großartige Filme zu machen.
Ja, dann erstmal, ne? Ganz am Anfang war es ja nicht so leicht.
Sein erster Film war doch der, wo er verfolgt wurde von diesem Truck. Den hat er, glaube ich, noch auf der Filmschule gemacht.
Nein, ne? Nicht er selber. Spielberg, der selber wurde nicht verfolgt. Duell meinst du?
Ja, ja, das super war Film auch. Auch ein super Film.
Vorher Fernsehen gemacht. Die Sache ist die, also Per K. meint also, dass zwischen jetzt und Platz 38, da soll dann angeblich wieder ein Spielberg-Meisterwerk kommen. Soweit seine Wette, okay.
Also es ist ja so, dass hier der liebe Freund uns hier auch gerne im Dunkeln lässt, so auch mich. Also Herr Kuhlmann, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was kommt.
Das Ding ist, Per, schauen wir mal, was die Häufigkeit jetzt an Steven Spielberg-Filmen betrifft. Bis jetzt waren das genau 2. Ja, jetzt guckst du, ne? Ja. 2, nämlich Der weiße Hai und Jäger des verlorenen Schatzes. Okay. Also gut, man könnte Zurück in die Zukunft noch dazu zählen. Das hat er produziert und beeinflusst. Da hat er aber nicht Regie geführt. Also ist Pers Anmerkung so ein bisschen übertrieben, oder? Wir können ja irgendwann auch mal so eine Liste zwischendurch auch mal rausbringen, wie viele Regisseure jeweils vertreten sind oder wie viele Filme von den Regisseuren jeweils vertreten sind. Aber das ist ein interessanter Eindruck. Deswegen habe ich auch diese Mail vorgelesen.
Wir machen das ja so, es ist ja im Titel nicht zu lesen, welcher Film es ist. Das macht es ja auch immer noch ein bisschen spannender. Ne? Wir sagen immer nur Platz 50 zum Beispiel, Folge so und so. Wenn ihr uns aber schreibt, also eine Mail schreibt, kann Stefan euch sehr gerne auch die Plätze, die bislang waren, auch mal als Mail zurückschicken. Ne? Das soll ein bisschen geheimnisvoll bleiben, natürlich. Aber wer Interesse
hat. Man könnte auf Spotify gehen und sich die Liste angucken, das könnte man auch machen, aber wir können natürlich auch eine Liste rausschicken, das ist natürlich kein Problem.
Ja, die Liste haben wir ja nirgendwo veröffentlicht.
Naja, nicht die komplette, ich meine die bisherigen, meine ich.
Aber nicht im Titel.
Nee, nicht im Titel, nein. Ach so, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Gut.
War ich gerade ein bisschen doof im Kopf, aber was soll's. Also, Herr Mayer, wir können jetzt mal was ganz Krasses machen. Ich zähle mal durch und ich verrate jetzt an dieser Stelle, in diesem Moment, in diesem äußerst erfolgreichen Podcast.
Du sagst nicht, wie viele Spielberg-Filme noch kommen.
Wieso denn nicht? Kann ich machen?
Nö.
Nee?
Nö.
Nein?
Kommt noch einer?
Soll ich nicht, ja? Ist kein Problem. Ich könnte es. Also ich könnte hier einfach durchzählen und dann...
Nee, dann nimmst du die Spannung raus. Ich bin dagegen.
Okay, alles klar. Aber wir können so viel sagen, also es kommt noch ein Spielberg-Film.
Jetzt hast du es ja doch
gesagt. Also mindestens einer.
Du bist echt ein Sack. Egal.
Gut, wie dem auch sei. Kommen wir zum ersten 100 besten Film aller Zeiten, platzierten nach der Sommerpause. Auf der 48 befindet sich dieser, wie soll man das sagen, dieser...
Och doch, du, das ist so ein Film, den kaum jemand gesehen hat.
Dieser kleine, feine Arthouse-Film mit den 3 Meter großen blauen Katzenaffen.
Genau, ich glaube, jetzt weiß man es.
Tatsächlich, aus dem Jahre 2009, James Camerons Avatar, Aufbruch nach Pandora. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch, Ex-Marine Jake Sully nimmt auf dem fremden Planeten Pandora einem wissenschaftlichen Experiment teil, mit Hilfe seines sogenannten Avatars, oder wie Schwarzenegger damals bei der Oscarverleihung gesagt hat, Avatar. Das werde ich nie vergessen. My friend James Cameron has made the movie Avatar.
Avatar.
Er erkundet den Planeten und dabei erkundet er auch das Volk der Na'vi. Und durch die kämpferische Na'vi-Frau Neytiri lernt er da das Leben und die Kultur dieser 3 Meter großen Ureinwohner kennen. Und da muss er sich irgendwann entscheiden, wie das immer so ist, zwischen Pandora und seinen machtgierigen Auftraggebern.
Damals ja auch in den meisten Kinos in 3D gelaufen. Hast du ihn auch damals in 3D gesehen?
Ja, tatsächlich.
Ich glaube, er kam auch in 2D raus. Ne?
Ja, kam auch in 2D raus.
Aber das war natürlich auch nochmal das i-Tüpfelchen, fand ich.
Können wir gleich drüber philosophieren, wenn du möchtest.
Gut.
Von zynischen Menschen abfällig als Pocahontas im Weltraum bezeichnet, aber tatsächlich nicht ohne Grund, später dazu mehr. Ladies and Gentlemen, James Camerons Avatar.
Wir möchten mit Ihnen über einen Neuanfang in einer neuen Welt reden. Sie könnten etwas bewirken.
Ich bin Marine geworden wegen der Herausforderung. Ich dachte, ich kann jede Prüfung bestehen, die ein Mensch nur bestehen kann. Alles, was ich je wollte, war etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt.
Ladies and Gentlemen, Sie sind nicht mehr in Kansas. Sie sind auf Pandora.
Ihr solltet mal eure Gesichter sehen.
Die Ureinwohner hier nennen sich Na'vi. Es ist sehr schwer, sie zu töten.
Deshalb sind wir hier, denn diese kleinen grauen Steinchen bringen 20 Millionen pro Kilo. Ihr Dorf befindet sich über dem größten Vorkommen, also müssen sie umgesiedelt werden. Diese Wilden gefährden unsere ganze Operation. Wir stehen am Rande eines Krieges und sie sollen gefälligst eine diplomatische Lösung finden.
Die Grundidee ist, die fernsteuerbaren Körper zu lenken. Diese Avatare. Sie werden aus menschlicher DNS gezüchtet, die mit der DNS der Ureinwohner kombiniert wird.
Ein Marine in einem Avatarkörper ist eine Mischung mit Potenzial. Besorgen Sie mir, was ich will, und Sie bekommen Ihre Beine zurück. Ihre richtigen Beine.
Alles klar, Sir.
Er sieht aus wie Sie. Das ist Ihr Avatar.
Entspannen Sie sich und denken Sie an gar nichts. Sollte Ihnen nicht schwerfallen.
Jake, es ist ganz einfach. Ich will, dass Sie sie in- und auswendig kennenlernen. Ich will, dass Sie Ihr Vertrauen gewinnen.
Du solltest nicht hier sein. Geh zurück. Das alles ist deine Schuld.
Ich brauche deine Hilfe.
Seine Schuld war es nicht.
Seine Schuld war es nicht. Na, irgendwie doch. Irgendwie doch. Okay, dann bitte mal, Herr Meier, sagen Sie mal was dazu.
Der Jake.
Sully. Jake Sully.
Wie heißt der Schauspieler?
Jake Sully, Sam Worthington.
Der war eigentlich nicht so viel zu sehen, ne? Nochmal in dieser Neuauflage von.
Kampf der Titanen.
Ach, stimmt, da war auch was recht. Und Terminator. Dieser.
Ja, Salvation, der in der Zukunft spielt. Salvation da hat er genau. Mitgemacht. Ja, schrecklicher Film.
Gut, für mich auf jeden Fall völlig zu Recht in dieser Top 100. Er ist ja ziemlich in der Mitte. Ich würde sogar sagen, man hätte ihn noch weiter nach oben packen können. Mhm. Bin damit aber okay, weil, wie du schon sagst, manche haben ja mit der Geschichte so ein paar Probleme, dass sie so Pocahontas im Weltraum ist, wie du schon sagtest. Aber es ist ja trotzdem, es fesselt einen ja trotzdem, wenn man die Geschichte miterlebt in 3D und in diesen Film reinschlüpft. Mhm. Das war schon ein starkes Kinoerlebnis.
Ja, ja, das, also erstmal hat das 3D auch dafür gesorgt, dass der halt so viel eingespielt hat, ne, weil er halt die Tickets dann auch noch teurer waren. Und er hat auch dafür gesorgt, dass eben danach viele andere Filme dann auch gesagt haben, oh, jetzt machen wir auch 3D. Und haben dann
ist
halt,
ja nicht immer zu empfehlen, ne?
Nee, ist wirklich nicht immer zu empfehlen. In dem Film war es halt genial und hat halt diese Welt noch echter gemacht. Ich habe Avatar tatsächlich, wie oft hast du den im Kino gesehen?
Im Kino zweimal und insgesamt vielleicht viermal, fünfmal.
Okay. Ich habe den im Kino achtmal gesehen. Oh. Achtmal im Kino, Pressevorführung, war vor den Interviews, an einem, weiß ich noch, Dienstagabend. Und war im Kubix hier in Berlin am Alex. Und es war halt der Abend vor den Interviews. Und am nächsten Morgen war halt dann Pressekonferenz und Interviews und so weiter und so fort. Und ich komme aus dem Film raus und habe sofort zur Agentur gesagt, zu dem lieben Jürgen, der damals dann noch gearbeitet hat, und meinte so, Jürgen, ich komme dann morgen früh nochmal, weil die den Film um 7 Uhr nochmal gezeigt haben. Für die, die es jetzt am Abend nicht geschafft haben. Ich gesagt, ich komme gleich morgen früh nochmal. Ja, aber du hast ihn gerade gesehen, die 3 Stunden. Ich so, ich komme nochmal. Zieh mich rein. Also habe ich den quasi in Anführungszeichen zweimal hintereinander gesehen.
Innerhalb von 12 Stunden.
Also einmal kurz geschlafen zwischendurch und dann halt eben gleich wieder geguckt. Und dann noch 6 Mal so im Kino, auch so mit selber bezahlen und so.
Krass. Das heißt, er hat dir gefallen damals.
Ich fand's okay. Und seitdem natürlich unzählige Male auf Blu-ray. Und es passiert auch immer noch ab und zu, dass ich dann halt so, da habe ich so Bock auf Pandora. Dann haben wir jetzt halt diese ewig lange Zeit, ne? Die da, erstmal ist ja ne, von 2009, das ist jetzt schon 13 Jahre her. Und jetzt kommen ja dann die Fortsetzungen. Dazu erzählen wir
später mehr, genau.
Und ich hatte so eine Phase, wo ich gedacht habe: Ey, James Cameron, was willst du jetzt da? Das ist doch so lange, das interessiert doch keinen mehr. Jetzt habe ich aber so die Trailer gesehen, ich habe den jetzt auch dann auch nochmal geguckt und so und habe so gedacht, ach Mensch, James Cameron, selbst wenn er einen schlechten Film gemacht hat, war das immer noch großartige Unterhaltung, also ich vertraue ihm da, der wird sich schon was dabei gedacht haben und so Wasser und so finde ich auch gut, also dann geht's ja dann in den Fortsetzungen auch darum, um die Meere da auf Pandora, also jetzt bin ich schon wieder in so einer Phase, wo ich denke, ja geil, also Dezember kann kommen, also freue mich schon drauf, weil, ja, später nochmal mehr zu den Fortsetzungen. Cameron, habe ich schon gesagt, dem ist viel und oft vorgeworfen worden, dass das Drehbuch einfach so aus anderen altbekannten Storys zusammengeklaut, zusammengesetzt wurde und da wirklich nur Wert auf die Show-Werte gelegt wurde. 3D und so, das haben wir ja schon gesagt, ne? Das mit dem 3D, das war ein kluger Schachzug. Zug.
Ja, das war für den Film wirklich genau die richtige Wahl. Er hat den Film ja auch so konstruiert, dass er eben in 3D auch funktioniert, was ich vorhin schon mal angesprochen habe.
Ja, ja.
Einfach nur einen 3D-Film zu machen, ist dumm. Ne? Das muss ich auch tragen, weil dadurch ist man in diesen Planeten wirklich eingetaucht und hat sich gefühlt, als würde man dort mit denen leben. Ne?
Genau, genau. Und nochmal zum Drehbuch. Ne? Das ist so, dass eigentlich, und das haben auch andere Menschen schon halt auch gesagt, dass das Drehbuch eigentlich genial ist, weil er halt eben diese Versatzstücke nimmt von der Heldenreise und so und wie das alles halt heißt und sich von der Story bedient und der Story. Aber er hat es so perfekt zusammengesetzt, dass man sich keine Sekunde über diese Story Sorgen machen muss, weil die funktioniert, also die hat sich bewährt, die funktioniert und klar, es ist irgendwo auch abgedroschen, aber es ist halt keine Sekunde, fand ich jedenfalls und viele andere Leute auch anscheinend, nicht langweilig. Du kannst dich zwar hinsetzen und sagen so, ja, jetzt wird das nicht passieren, und aber das ist egal. Weil halt die Showwerte, die sind ja so groß und so gut, das 3D ist so groß und es ist so toll gemacht, du bist in dieser Welt drin und dann hast du eine Geschichte, der du die ganze Zeit folgen kannst und ich meine es nur positiv, ne? Das ist halt wirklich, du weißt, was da passiert und so, du bist da drin und es funktioniert und du verstehst das alles und das fand ich damals tatsächlich wirklich, in sensationelles Geschenkpapier verpackt das Ganze.
Natürlich, also es ist eine Indianergeschichte. Es ist viel aus verschiedenen Science-Fiction-Filmen entliehen, ne, was dort drin vorkommt. Das Böse ist klassisch böse. Kann man sagen, ist platt, aber das stimmt ja gar nicht, weil die Message des Films ist ja großartig. Mhm. Behandle den Planeten gut und die Menschen oder die Lebewesen, genau, die darauf leben und genau, beute ihn nicht aus.
Die Leute, die sagen, die Story ist platt, weil wenn es darum geht, irgendwie eine Umwelt zu retten oder einen Planeten von mir aus und so, wenn die Leute sagen, die ist platt, dann musst du dich nicht wundern, wenn unser Planet hier vor die Hunde geht.
Genau.
Ganz einfach. Vor die pandorischen Hunde. Ich kann mich noch an die Pressekonferenz damals erinnern. Die war im Hotel de Rome. Ne, auch geschichtsträchtiger Ort. Und das war ganz lustig, weil viele meiner lieben Kollegen, die waren halt wieder so auf stinkig, ne, so auf Krawall gebürstet. So, ja, also das ist ja wirklich nur Herr Pocahontas und so im Weltraum und so. Und da haben wir halt die ganze Zeit rumgestänkert. Ne? Das war ja, bevor der Film gestartet ist und bevor der so erfolgreich wurde. Ist ja okay, man kann sich ja hinstellen und sagen, ich finde es nicht gut, aber die haben die ganze Zeit nur gegen ihn gewettert. Ne? Immer so, ja, Mr. Cameron, das ist ja so blöd und das ist blöd und so. Und auch einer meiner lieben Kollegen, ich nenne jetzt keinen Namen, schönen Gruß, Markus, der war auch halt der Meinung, sagen zu müssen so, ja, es ist ja auch sehr martialisch und also, dass sie als Amerikaner halt da auch so diese quasi amerikanischen, so dieses Heer, so diese Kriegstreiberei und so da reinbringen und so, und die Amerikaner haben ja schon viele Kriege angezettelt und finden sie es richtig, dass sie das so machen. So, und der Cameron war schon so sauer, dem ist schon so die Düse gegangen, der hat sich nach vorne gebeugt, guckte so in den Raum, guckte sich so um und meinte nur, ja, Kriegstreiber, Kriege anfangen, in welcher Stadt sind wir hier nochmal?
Geil, hat er echt so reagiert?
Da hat er so super gesagt.
Super, voll einen in die Fresse.
In welcher Stadt? Ich fand es so gut. Das war auch so, dass ich habe mich dann bemerkbar gemacht und bin aufgestanden und meinte halt, ich habe ein paar Fragen gestellt in der Pressekonferenz, weil die anderen hatten anscheinend keinen Bock. Und dann meinte ich so, ja, ich wollte jetzt eigentlich nur mal sagen, also ich glaube, ich habe so das Bedürfnis jetzt, your movie fucking rocks. Und da hat er sich halt gefreut und da waren wir gut drauf, da konnten wir die Pressekonferenz weitermachen.
Weil ich meine, wie heißt dieser Comedian, den du mal vorgespielt hast, der dann sagt, ja, die Deutschen sind mir suspekt, die haben ein komisches Hobby, die fangen Weltkriege an, World War One, World War Two.
Ach, wer war das nochmal? Eddie Izzard meinst
genau,
du?
Genau,
die Geschichte. Genau. Was ja dann auch später mein Zwischenruf, als ich gesagt habe, ne, als er über den Mass-Murdering Fuckhead, wie das dann bei Opa Witze gemacht hat, über Hitler am Set und all sowas, und das war ja aus seinem Programm, und dann hat er in seinem nächsten Programm meine Frage aus der Pressekonferenz mit reingenommen. Siehste? Da war ich knallfurzstolz, kann man so sagen.
Gut, also Cameron trifft da überhaupt keine Schuld, was ist das für ein Vollquatsch, nur damit man irgendwie wieder auf so einer Pressekonferenz irgendwas dahergeredet hat.
Also ich sag das nochmal, für mich ist es wirklich ein perfektes Drehbuch, weil es perfekt funktioniert auf allen Ebenen, an der richtigen Stelle ist und wirklich auch immer da genau das abliefert, was Popcorn-Kino liefern soll. Reinste Unterhaltung. Also in my humble opinion.
Anyway. Und mit Terminator 1 und mit Titanic hat er schon gezeigt, wo der Hammer hängt. Ne?
Ja, also, ja. Ja, wirklich. Also er kann's halt. Also, kommen wir zu den Fun Facts. Und da gibt's natürlich einige. Ich trage jetzt mal alle 34 vor dich rein.
Ja bitte, wir warten drauf.
Nein, das Ding ist, schon in den 70ern hat Cameron Zeichnungen angefertigt. Also er ist auch ein begnadeter Zeichner tatsächlich. Der hat auch damals das erste Filmplakat für Terminator zum Beispiel, hat er selber gemacht.
Selber gemalt.
Und das wurde auch benutzt. Also das war eigentlich so ein Concept-Art-Ding. Und da haben die Produzenten gesagt, das ist geil, das nehmen wir. Und dann ist es als offizielles Plakat auch genommen worden.
Und es gibt schon auch Zeichnungen von der Titanic von ihm, ne? Unter Wasser und solche Sachen.
Ja, genau. Wie heißt sie hier? Kate Winslet, sie ist ja von ihm gemalt worden. Nicht abschweifen, aber wir können auch genug abschweifen. angerufen. Also er hat schon in den 70ern Zeichnungen angefertigt, die also da war so inspiriert und hat die dann auch später noch benutzt für Avatar. Also diese Originalzeichnung aus den 70ern, das umstrittene Drehbuch, tatsächlich angefangen zu schreiben, hat er 94. Und jetzt kommt's. Er hat dann später in Interviews zugegeben, so den richtigen Inspirationskick, weil er hat nach einer einfachen Story gesucht, die universell ist. Und davon gibt's ja viele. Aber er meinte, wir brauchen noch was ganz Bestimmtes. Und dann kommt er aus dem Kino und sagt, ja, jetzt habe ich gerade einen Film gesehen, ich weiß jetzt genau, was ich mache.
Pocahontas.
Disney's Pocahontas. Es ist geil, er hat es dann halt zugegeben, aber erst einige Zeit später. Das Ding war halt, er hat das Drehbuch geschrieben Mitte der 90er und hat auch gesagt, ja, 1999 bringen wir den Film raus. Gut, hat dann nochmal 10 Jahre länger gedauert. Warum? Weil die Technik einfach noch nicht so weit war. Ja. Er meinte, den Film, den wir jetzt produzieren können, das ist nicht das, was ich haben will. Und deswegen haben sie gewartet und gewartet. Die Technik, die erfunden werden musste, wurde erfunden. Von wem? Von Peter Jackson und seinen Kobolden.
Ah, das stimmt.
Von seinen also, Leuten.
Die Trilogie hat ja auch viel verändert im Film.
Genau, WETA, Weta, ja, Weta Digital, die Jungs, ne, James Camerons wirklich Epiphanie, sage ich jetzt mal. Er hat eine Erleuchtung gehabt, als er halt Gollum gesehen hat in Die zwei Türme. Herr der Ringe, Die zwei Türme, ne, zweiter Teil. Und er hat gesagt, geil, wir sind soweit, wir können das. Wir können diese Effekte machen, kann losgehen, sozusagen. Ne? Und er hat halt tatsächlich auch Weta Digital angeheuert, die Effekte zu machen. Und es gibt eine Sequenz, wenn sie das erste Mal so richtig in den Dschungel gehen, da gibt es so ein Käferkreaturmäßiges Ding, was da über so einen Baum klettert und das ist angelehnt an diese Weta. Und Weta ist so eine Heuschreckenart aus Neuseeland und deswegen heißt auch diese Firma so. Und das ist auch das Maskottchen sozusagen von dem Laden.
Also und, so ein versteckter Gruß.
Ja, so ein kleiner versteckter Gruß an sich selbst. Hat er angeheuert für Avatar. Die Effekte waren so gut, ja, wirklich in vielen Ecken, dass man wirklich da, wo man gar keine Effekte erwartend hat oder erwarten konnte, Effekte waren. Sigourney Weaver raucht ja in dem Film. Und da gab es halt auch voll Ärger. So, wie kann sie rauchen? Wir haben 2009, da raucht jemand im Kino. Hat Cameron auch verteidigt, weil es für die Rolle gepasst hat. Und man sollte halt so bla bla bla. Die hat niemals eine Zigarette in der Hand gehabt.
Echt? Alles animiert voll gewesen?
Das war mit Computer, mit CGI-Effekten, war die Zigarette da reinkopiert, sagt man mal so schön. Geil, oder? Das fand ich gut. Apropos Sigourney Weaver, die spielt ja ne, diese Professorin, die halt diese Navi-Expertin. Und die sollte erst gar nicht mitspielen, weil Cameron dachte, das wäre zu offensichtlich, seine Haus- und Hof-Aliens-Darstellerin da irgendwie zu besetzen. Und so, das ist so klar, diese Rolle passt so, das kann ich nicht machen. Und da schütteln ja alle die Köpfe, weil ist ja klar, dass sie spielt. Das Ding ist aber, gab dann Test. Szene, ne? Also Castings und so weiter, also Testaufnahmen und da hat Sigourney Weaver einfach halt alle anderen an die Wand gespielt und dann hat Cameron halt gesagt, ja, du hast ja recht.
Na, ich denke mal, auch wenn man so ein Drehbuch schreibt, dann schreibt das unbewusst ja auch mit und da wird man ja vielleicht seine alten Figuren auch wieder ein bisschen mitverarbeiten. Sie passt ja auch wunderbar in der Rolle. Also mir würde jetzt niemand einfallen, der das genauso besetzen würde.
Ja. Sam Worthington hat es beim Casting beim Cameron Co. auch geschafft, von sich zu überzeugen. Und hat dann die Rolle von Jake Sully bekommen. Allerdings kam das tatsächlich nur zustande, weil die beiden anderen Schauspieler, die Cameron eigentlich unbedingt haben wollte, die konnten nicht, beziehungsweise die wollten nicht. Erstens Matt Damon. Okay. Matt Damon sollte die Hauptrolle spielen. Matt Damon sollte Jake Sully spielen. Der war aber leider anderweitig verpflichtet. Der musste welche Reihe abdrehen?
Bourne.
Jason Bourne. Hatte keine Zeit.
Gut, dann, Matt Damon hätte, glaube ich, das auch gut gemacht.
Hätte ich mir auch gut vorstellen. Zweite Wahl von Cameron war Jake Gyllenhaal. Ne? Jake Gyllenhaal.
Auch gut, ja.
Der hat aber gesagt, nee, möchte ich nicht. Ich glaube nicht, dass es erfolgreich wird. Ich habe keinen Bock drauf. Ich drehe lieber diese Videospielverfilmung Prince of Persia.
Mhm, war eine gute Entscheidung.
Ja, war ein super Flop. Dumm. Dieser blaue, meterhohe Look der Navi stammt übrigens von Camerons Mutter. Die hat eines Nachts von einer großen, blaufarbigen Frau geträumt.
Ach, sehr witzig.
Und hat ihrem James davon erzählt und der fand's cool und hat daraus seine Katzenaffen gemacht.
Ist ja crazy.
Vor Drehstart wurde die Sprache der Navi mit dem Sprachforscher Paul Frommer kreiert.
Ach, da haben sie sich richtig reingehauen.
Also, der hat eine Sprache mal eben so mit 1000 Worten entwickelt. Und die mussten sämtliche in Frage kommenden Darsteller, also die Text hatten in der Sprache, die mussten die richtig lernen.
Wirklich?
Die mussten richtig diese Sprache lernen. ne, als wäre das Spanisch oder so. Die sollten eben nicht nur diese Worte sagen, leer halt einfach dahin packen und dann irgendwie die Emotionen halt reingeprügelt kriegen vom Regisseur, sondern die sollten genau wissen, was sie da sagen und ihm dann halt auch die Betonung selber legen. Und sie sollten vielleicht auch dann in Navi improvisieren können.
Ist
das, ja das fand er geil. Also er hat ja diese Kamerasysteme zusammen entwickelt mit Peter Jackson, wo du halt wirklich, du bist in the volume heißt es. Es ist quasi so wie früher Greenscreen war. Es ist halt so ein leerer Ort, so ein leerer Raum, komplett leer. Und da sind die Schauspieler rumgelaufen. Und da war ja nichts, keine Bäume, keine Gräser, nichts, ganz schon gar keine anderen Tiere. Und er hat dieses Kamerasystem entwickelt mit Jackson. Das hast du in der Hand. Und auf dem Bildschirm siehst du schon fast in Spielfilmqualität die Effekte.
Ist ja mega.
Die kannst du dann so vor dich hinhalten, dann kannst du sagen, ah, geh mal da rüber und so, da wird ein Baum stehen. Und da steht ein Baum, also für ihn stand er halt auch. Und das war halt, und da wollte er halt auch, dass eben das da nicht an der Sprache hängt und die halt irgendwie dieses Kauderwelsch, was eben kein Kauderwelsch war oder ist, sondern halt eben eine tatsächlich entwickelte Sprache. Und da sollten die auch improvisieren können.
Das ist ganz echt geil. Das ist, da muss man ein Freak sein.
Ja, und das ist er auch. Was für ein Freak der ist, gleich mehr. Die Navi sind zwar keine Säugetiere in dem Sinne, ne, so wie wir Menschen, aber Cameron, der bestand drauf, dass die weiblichen Navi Brüste haben und Nippel.
Ja, gut.
Warum?
Vielleicht damit man sich mit ihnen besser identifizieren kann?
Mhm. Nee, viel plumper. Er meinte, es muss sexy aussehen für das, okay. menschliche Auge.
Oh Mann.
Tatsächlich gab es dann irgendwie einen Computereffekte-Künstler, der halt tatsächlich nur für die Nippel zuständig war, dass es halt auch anständig aussieht und so. Und das war wirklich, der Ansatz war wirklich, dass es halt die Zuschauer, beziehungsweise auch die Menschen in dem Film, in der Geschichte, sollten was haben, was sie gerne angucken.
Naja gut, also die hatten ja auch lange Beine, ne? Also sie waren schon sexy geformt.
Du, ich wette, da draußen gibt es Leute, die haben Navi-Fetisch. Kann ich mir vorstellen. Ja,
oder neben sich im Bett.
Machen so als Cosplay, weißt du so.
Blaue Frau liegen.
Schatz, zieh doch mal wieder dein Navi, dein Pandora-Kostüm an. bitte nicht googeln. Also
ich werde es jetzt googeln nach der Ausgabe.
So, falls einem das ein oder andere Tiergeräusch auf Pandora bekannt vorkommt, ne, wenn da diese Viecher rumrennen, ne, die meistens ja, was sind das, wie sagt man, Hexapods, ne? Die haben irgendwie 6 Beine, heißt es so?
Mhm.
So ein Wort einfallen lassen. Wenn einem diese Geräusche bekannt vorkommen, liegt es daran, dass die Wesen im Pandora-Dschungel Geräusche, jetzt kommt's, aus einem Spielberg-Film bekommen haben. Und zwar vom T-Rex und von den Raptoren und so weiter aus Jurassic Park.
Ist ja geil.
Da haben die Sounds recycelt und haben die halt für ihre Viecher benutzt.
Super Idee.
Und zwar mit voller Absicht. Nicht aus Faulheit, sondern nach dem Motto so, ja, was nehmen wir für Geräusche, ich habe keinen Bock, neue zu entwickeln. Sondern Cameron meinte, lass uns das mal machen, das ist geil, weil die passen gut und so. Das ist auch so ein, das macht es realistischer, weil das Geräusche sind, auch wenn die aus einem anderen Film kommen, die man schon mal gehört hat.
Ja, ja.
Und die sind ja natürlich noch verändert worden und so, ne? Also noch ein bisschen.
Da merkt man aber wieder, wie viel Psychologie in so einem Film wirklich mitschwingt, ne? Sei es Geräusche, Nippel oder, oder auch dann der Traum der Mutter. Also es ist doch verrückt.
Man könnte auch sagen, wo du gehst und stehst, wirst du verarscht.
Naja, nee, ich finde es nur hochinteressanter, hinter die Kulissen zu schauen.
Ja, deshalb die Fun Facts. Weil der Film so eine starke Öko-Message hat, auch, ne, hat Cameron befohlen, dass sämtliche Schauspieler und Crewmitglieder sich während der Dreharbeiten, während der Gesamtproduktion vegan ernähren.
Und die Grünen wählen.
Nee, die Blauen.
Die Blauen.
Er hat gesagt, nee, Leute, das ist ein Film, der so und so, die Message, lass uns das mal alle durchziehen.
Finde ich auch ziemlich crazy.
Also dafür, dass man ja...
Vegan, also nicht mal vegetarisch.
Im Idealfall kriegst du ja, ne, ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen, wenn du halt irgendwie Megastar bist. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Gage Zoe Saldana und die anderen bekommen haben, aber da kann man schon mal so ein paar Monate...
Aber ich meine, er hat auch schon ziemlich einen Dachschaden. Ne? Also musst du diese Sprache lernen mit 1000 Worten, sodass du mit ihr parlieren kannst. Dann musst du dich vegan ernähren für die Zeit des Drehs und die war bestimmt nicht kurz. Und bei Titanic haben sich die Leute ja auch reinweise den Arm und die Beine gebrochen, weil das so ein knallhartes Set war. Also,
genau. Pass auf, die Macke von Cameron geht noch weiter. Um sich auf dieses virtuelle Pandora vorzubereiten, ist James Cameron wirklich mehrere Tage mit den Darstellern auf Hawaii in den Dschungel gegangen.
Okay.
In den Dschungel, um dort so ein echtes Gefühl für einen komplett unechten Pandora-Dschungel zu kriegen. Hat gesagt, so, jetzt packt ihr mal euren Rucksack ein, jetzt gehen wir mal in den Dschungel ein paar Tage.
Und malt euch blau an.
Fanden auch nicht alle super. So, James Camerons Macke, die dritte. Ja. Oder vierte, fünfte. Der hat während der Dreharbeiten immer eine Nagelpistole mit sich rumgetragen. Weißt du, diese
Kennzeichen? Was ist eine Nagelpistole?
Das sind diese Pistolen, wo halt Nägel rauskommen.
Also die
halt
so auf den amerikanischen Baustellen.
Genau, wo man halt so richtig so Nägel in die Wand schießen kann oder was auch immer. Oder in anderen Actionfilmen halt auch in den Kopf und so. Sowas hat der mit sich rumgetragen.
Warum?
Immer, wenn am Set aus Versehen ein Handy geklingelt hat.
Hat er das angenagelt?
Hat er das Handy genommen und mit dieser Nagelpistole über dem Türrahmen festgeschossen, über dem Schild Ausgang. Ganz subtil.
Das ist echt auch
geil. Ist das ein Typ?
Madonna.
Vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, im Film gibt es ja diesen Rohstoff, ne, dieses Unobtainium.
Ja, das ist ja der ganze Grund, warum die da oben sind.
Ne? Unobtainium. Und klingt ja auch merkwürdig. Und das ist tatsächlich ein Stoff, der für Hollywood-Filme erfunden wurde. Es ist ein witzig gemeinter Name, weil Unobtainium, Unobtain, to obtain heißt ja, ne, kriegen wir hier, also Besitz ergreifen, also wie sagt man, finden, herholen. Mhm. Bekommen, beschaffen. Und das ist halt nicht zu beschaffen. Das ist ein nicht zu beschaffendes Material, deswegen heißt es Unobtainium. Und der Name wurde zum Beispiel auch in dem haarsträubenden Desaster-Abenteuerfilm The Core, der innere Kern, benutzt. Da ist dann zum Beispiel dieses Schiff, was durch die Erde fährt und also das ist auch aus Unobtainium.
Ist ja witzig.
Kleiner Insider.
Das heißt, dass so Sachen auch immer wieder aus Filmen adaptiert werden. Genau. Sei es Dinosauriergeräusche oder auch irgendwelche Stoffe.
Irgendwelche Namen.
Die man abbaut.
Das Originaldrehbuch von Cameron war sehr viel brutaler. Und Cameron, der wollte auch, dass der Film ab 18 freigegeben wird. Der wollte halt, dass es da richtig zur Sache geht. Klar, das ist schön und bunt und sowas, das ist eine tolle Welt, aber da sollte es halt auch richtig krachen. Da sollten die Gliedmaßen durch die Gegend fliegen und es sollte halt brutal sein.
Finde ich so eigentlich besser, wie er jetzt ist.
Ja,
weil ich
ja
solche Filme sowieso nicht mag.
Ja, muss, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht auch interessant, mal den anderen Cut zu sehen, den es nicht gibt. Weil das Ding war halt so teuer, mehr dazu zum Budget gleich, Cameron musste da wirklich mit 20th Century Fox und den Produzenten und musste da Kompromisse eingehen, weil die haben gesagt, du pass auf, das ist alles ganz geil und so und wir glauben ja an deinen Film, aber Alter, wir müssen noch ein bisschen Kohle reinkriegen und wenn du das Ding ab 18 freigibst, dann gehen uns die ganzen 16 und 12 und weiß ich was, jährigen. Der Film war letztlich ab 12 im Kino, ne? Ja, er war ab 12. Genau. Also das ist
eine ganze Menge an Leuten.
Darauf musste er sich einigen, eben, dass das Ding nicht ab 18 freigegeben ist, tatsächlich. Und damit kommen wir auch gleich wirklich jetzt zum Budget. So, möchtest du raten?
Ja, ich glaube, das ist so im, geht so Richtung Milliardenbereich, aber 500 Millionen auf jeden Fall Budget und dann wahrscheinlich das Dreifache eingespielt. Also es ist eine absurde Zahl.
Okay, pass auf. Also Budget 2009, 237 Millionen Dollar.
Irre, war wahrscheinlich der teuerste Film bis dahin, oder?
War der teuerste Film bis zu diesem Zeitpunkt. Und dazu kommt ja noch das Werbebudget. Das ist das, 237 Millionen war ja nur, in Anführungszeichen, nur die Produktionskosten. Also das hat, um den Film zu machen, gekostet.
Ja, weißt du, wie viel war es insgesamt?
Und dann musst du nochmal bestimmt 200 Millionen dazu rechnen.
Also liege ich ja fast richtig.
Du liegst da gar nicht so falsch, tatsächlich. Also die genauen Zahlen, was das Werbebudget war, die habe ich jetzt nicht parat, aber tatsächlich ist das gang und gäbe so, dass wenn halt sowas wie Endgame oder sowas, wenn die da 250, 300 Millionen ausgeben, musst du nochmal fast das Doppelte rechnen an Werbekosten, weil du musst ja überall Plakate aufhängen.
Klar.
Und so. Und Trailer produzieren.
Merch und so weiter.
Merch und so weiter.
Ja, Wahnsinn. Und wie viel hat er dann eingespielt? 1,5 Milliarden?
Ich habe das auch mal nochmal umgerechnet. 2009 ist ja nicht so weit entfernt.
Genau. Wie viel ist das?
Das wären, also 237 Millionen wären heutzutage 327 Millionen.
Krass.
Also das ist schon nochmal so 100 Millionen.
Was hat Endgame gekostet, so um den Dreh, ne?
Er hat auch 300 gekostet,
glaube ich. Ne? Also dann ist das.
Ja, der
also
war dann noch teurer.
In der gleichen Liga.
Auf jeden Fall. Endgame wird auch gleich nochmal erwähnt. Weil Cameron schlau ist. Sehr schlau. Hat er sich am Einspiel beteiligen lassen. Ne? Hat er auch mitproduziert. Und letztendlich, also das variiert so ein bisschen, er persönlich, ganz alleine, er als Person, hat 350 Millionen Dollar an Avatar verdient.
Oh, nur mit dem einen Film. Und die anderen Filme, der muss ja Milliardär sein.
Und deswegen, wenn du 350 Millionen machst, dann sagst du natürlich nach dem Film, so, jetzt mach ich erstmal Tauchurlaub. 10 Jahre.
Ja.
Und dann mach ich den nächsten Film. Weißt du, also 350 Millionen hat er alleine daran verdient.
Aber ich habe letztens auch mal geguckt, was Alonso auf dem Konto hat. Das sind, glaube ich, auch fast 300 Millionen. Ne? Also es sind so sind echte Summen.
Also, wir wissen es natürlich alle. Viele Jahre war Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der hat ja James Camerons Titanic damals vom Thron gestoßen. Und dann kamen dann halt später die Avengers dazu. Avengers Endgame. Aber wie gesagt, also bis Endgame war Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten. Bis zum heutigen Tag hat er über 2,8 Milliarden Dollar eingespielt. Fast 3 Milliarden, also gut, da fehlen noch 200 Millionen, aber
unfassbar.
2,8 Milliarden. Das hat natürlich, das muss man ja ehrlicherweise sagen, wirklich damit zu tun, dass die Tickets teurer waren und dass die Leute, also die Idioten, so wie ich, halt den 6-mal im Kino geguckt haben.
Du bist schuld.
Dann haben sie nochmal ihre neue Freundin mitgeschleppt und dann irgendwie nochmal einen Kumpel und dann nochmal mit Vater und dann sowas oder nochmal mit der Ex-Freundin und sowas und zack, warst du 6-mal in dem Film und hast James Cameron seine 350 Millionen ermöglicht.
Ich bin auch in diesem Superkino, wie heißt Astor Film Lounge, Kudamm gewesen,
ne,
wo du diese Sessel hast. Das war damals das beste Kino in Berlin und dann auch die besten Plätze genommen. Also da war, was weiß ich, eine Menge Kohle natürlich weg. Damals war das Kino wirklich noch viel teurer. Ja,
aber wer hätte geahnt, dass 2022 so ein Kinoticket 20 Euro kostet? Ist er inzwischen soweit?
Nee, ich bin ja
im
Cinemax gewesen, da kosten alle Tickets 5,99.
Am Kinotag?
Nee, jeden Tag.
Aber vor 15 Uhr oder was?
Muss ich nochmal nachgucken.
Wollte gerade sagen, das recherchieren wir aber bitte nochmal.
Cinemax, ich dachte, ich falle vom Stuhl.
Aber vielleicht, deswegen gibt es ja vielleicht nicht mehr so viel in der Welt.
Ja.
Es gibt ja nur noch eins. Ja,
genau.
Tatsächlich, also als ich letztens im Lux war, ne, die sind ja jetzt auch, haben ja auch diesen Astor Film Lounge Standard hier in Berlin. Das sind ja diese Sessel, die sind so gemütlich, ich habe immer Angst, ich schlafe da ein. Und da waren Tickets, die haben 20 Euro gekostet.
Ja, klar, ich glaube, ist ja unterschiedlich in den Kinos.
Gut, es gibt halt kein Grundrecht auf Hollywood-Unterhaltung. Wenn du teuer ist, ist es halt teuer. Wenn du es nicht leisten kannst, ist scheiße. Aber was soll man machen?
Na gut, es gibt immer mehr Streaming-Dienste, die auch früh schon Filme einkaufen, bevor sie ins Kino kommen.
Ja, aber ist ja kein Kinoerlebnis.
Und dann hat jeder natürlich so eine Riesenglotze zu Hause.
Das ist auch kein Kinoerlebnis. Das ist ich finde auch,
ich unterschreibe das, aber dennoch hat sich da ja auch was getan, ne? Dass viele Leute sagen, ich gehe da nicht ins Kino.
Stimmt. Also, es war der erste Film, der komplett auch mit 3D-Kameras gedreht worden war, wurde. Andere Filme, gab es ja vorher auch schon 3D-Filme, aber die haben es dann halt mal so als Gimmick drin gehabt oder mal diese Szene in 3D gedreht oder diese Szene oder später wurde es dann umgewandelt, stereoskopisch. Aber der Film wurde wirklich komplett mit 3D-Kameras gedreht und er war der erste Film, der für den Oscar als bester Film nominiert wurde, der mit 3D-Kameras gedreht worden war. Ne? Also da sagen ja auch viele, es war bestimmt nicht wegen der Story oder wegen der Schauspielkünste, es war nur, weil der so erfolgreich ist.
Wurde denn in Hollywood genauso abgeschaselt wie, sagen wir mal, bei deinen Filmkritikerfreunden?
Ja, natürlich gab es auch in Amerika genug Kritiker, die halt den verarscht haben oder eben halt nicht ernst genommen haben und haben gesagt, das ist ja kein Kino, aber es ist halt pures Kino.
Hat nur 2,8 Milliarden eingespielt.
Ja, naja, klar, also Moment. Also nur weil ein Transformers-Film 1 Milliarde einspielt, macht es ja auch keinen guten Film draus. Also das ist auch nur, den Aspekt gibt's ja auch.
Ja, ich bin jetzt auch kein Transformers-Fan, aber gucke ich mir trotzdem gerne an, wenn das gut funktioniert.
Aber auf der anderen Seite ist es halt ein völlig snobistisches Verhalten und überhebliche Kacke, wenn man halt sagt, na, wenn ein Film erfolgreich ist, dann kann er ja nicht gut sein. Das ist halt,
ja, finde ich auch.
Das ist Blödsinn.
Das ist so dieser Neidfaktor wieder.
Kompletter Unsinn. Insgesamt gab es 3 Oscars für die beste Kamera, die besten visuellen Effekte und das beste Szenenbild. Dann gab es noch 2 Golden Globes. Da gab es für die beste Regie. James Cameron hatte seinen Preis bekommen bei den Globes. Und tatsächlich auch an der Hauptglobes, bestes Drama des Jahres. Da hat er sich tatsächlich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Und naja, klar, muss man auch sagen, gab es noch unzählige andere Trophäen weltweit. Meistens für die Effekte und für die Kamera, muss man halt einfach sagen.
Zu Recht.
Sensationell. Wobei James Cameron ja selber halt auch viel die Kamera in der Hand hat. Immer. Der ist, also selbst wenn er keinen Credit kriegt, der ist da schon
hinter. Der ist so durch und durch das, was er ist, Regisseur.
Es ist ja viel über ihn gemeckert worden. Es gibt da diese eine Produktion von ihm, The Abyss, ne? Abgrund des Todes, oder wie der auf Deutsch so einen blöden Untertitel hat. Und da haben ja wirklich einige Schauspieler, zum Beispiel Mary Elizabeth Mastrantonio, hat sich von ihm komplett distanziert, gesagt, ich rede nicht mehr über den Mann, weil der hat mich so malträtiert. Das war so eine Qual, dieser Film. Oder auch Ed Harris.
Aber als der Abyss rauskam damals, war das auch outstanding.
Ja, 89
war das. Voll dummer Streifen. Aber
gar kein dummer Streifen.
Damals war der, als ich da rauskam aus dem Kino, war ich voll geflasht.
Entschuldigung. Ja, alles gut. Ed Harris, in dem Film, The Abyss, der hat einen Herzinfarkt gekriegt unter Wasser bei den Dreharbeiten. Der ist fast krepiert, der ist fast verreckt. Und er hat aber in einem seiner Interviews hat er mal gesagt, das Ding ist halt, James Cameron hat halt eine Vision, der weiß genau, was er will. Es gibt andere Regisseure, die auch super sind, aber die haben halt so, die denken so, ja, ich habe den Kern der Story und dann lassen sie halt alles andere auf sich einprasseln. Dann kann halt der kommen und sagen, hey, wollen wir das so machen oder wollen wir das so machen? Aber Cameron weiß bis ins kleinste Detail ganz genau, was er will und da lässt er sich halt nicht rein. Ein bisschen wie Ridley Scott, der ja auch als, wie sagt man das nett, Arschloch gilt, weil der halt bei allen angeeckt hat oder immer noch rumgemeckert hat oder mit der britischen Crew nicht klargekommen ist, weil die halt irgendwie um 17 Uhr Tee machen wollten. Da hat er gesagt, sag mal, spinnt ihr hier Pisser? Sag mal, wir wollen hier einen Film drehen. Aber es sind halt diese Regisseure, die haben ihre Vision und die wollen das natürlich umsetzen. Und das respektiere ich. Dass er dabei eine Nagelpistole benutzt, um da Handys an die Wand zu nageln, weiß nicht, ob es sein muss.
Ist eine interessante These. Steve Jobs galt ja auch als Arsch und der hat ja auch seine Vision und alles durchgezogen. Also vielleicht muss man so sein, um solche Dinge zu erschaffen, die outstanding sind. Ich weiß es nicht.
Ja, ein bisschen wird schon dazu gehören, aber man kann ja auch respektvoll und nett bleiben, oder?
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig gute Stories für Fun Facts in so Podcast-Sendungen wie die 100 besten Filme aller Zeiten.
Bitte.
Ne? Hier zum Schluss noch wollte ich nochmal sagen, ne, dass im Dezember jetzt 2022 wird Avatar 1 mal wieder im Kino gezeigt. Also sie bringen ihn nochmal ins Kino. Es gibt ja tatsächlich, muss man ja sagen, der Film ist 13 Jahre alt, eine Generation, die den nicht im Kino gesehen hat.
Ich finde das ganz gut zum Einstimmen, dass man 1 nochmal gucken kann, auch im Kino und den zweiten dann hinterher.
Werde ich tatsächlich machen,
glaube ich. Glaube ich auch.
Aber sag's meiner Frau nicht.
Weil ja gut,
die zusammen rein. Durch. Die dreht wahrscheinlich durch. Du gehst aber nicht schon wieder diesen Katzen auf den Film gucken, oder? Nein. Gut, hier in der Kneipe. Na, dann ist ja gut. Wo wart ihr denn?
Wir waren in der Kneipe.
Wir waren ein Saufen. Ach so, ich dachte schon, ihr habt das Haushaltsgeld versoffen. Und als, dann? Quasi als Vorbereitung. Avatar The Way of Water, also die erste Fortsetzung, Avatar 2, The Way of Water, der Weg des Wassers, der kommt angeblich am 16. Dezember. Ist ja schon 1000 Mal verschoben worden, ne? Wegen der Effekte, dann wegen der Pandemie und so weiter.
Wir
und
jetzt, warten mal, wie die sich entwickelt, die Pandemie.
Dezember jetzt, 16. Dezember, soll der zweite Teil erscheinen. Avatar 3.
Der wurde gleich mitproduziert.
Der hat eigentlich die Dreharbeiten für alle schon abgeschlossen.
Ah, okay.
Mehr oder weniger. Avatar 3 soll am 20. Dezember 2024 erscheinen. Avatar 4 am 18. Dezember 2026. Und Avatar 5... ist schon gesetzt,
das Datum. Ich nicht.
22. Dezember 2028.
Das wusste ich nicht, dass es so durchzieht.
Ist das eine Scheiße? Na, mal schauen, ob das
auch. Also, ich wusste, dass jetzt 2 Filme kommen, aber nicht, dass 4 kommen.
Er ist so erfolgreich, der hat alles gemacht, was er will. Der ist zum tiefsten Punkt der Erde getaucht in Marianengraben und sowas. Der macht alles, was er will. Der entwickelt Techniken. Tauchen ist seine große Leidenschaft mit seinem Bruder, mit dem hat er sich ein bisschen verstritten. Aber der kann ja machen, was er will. Und wenn er halt Bock hat, jetzt an sein Lebensende nur noch Avatar-Filme zu tun, soll er das machen. Vielleicht rennt ihm irgendwann das Publikum weg, weil wir keinen Bock mehr drauf haben. Aber wenn er das schafft, jedes Mal eine interessante, kurzweilige Story zu erzählen, die muss ja nicht jedes Mal neu sein oder ganz, ganz neu. Ich freue mich jetzt wirklich tatsächlich, muss ich sagen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, auf den zweiten Teil, The Way of Water, weil das hat halt mit Wasser zu tun. Und ich mag das so, dieses Mysterium, die Ozeane, da kommt das Leben her und so weiter. Und was da für Viecher gibt. Und im Trailer, ich weiß, wir haben schon mal drüber unterhalten in unserem anderen Podcast im Logenplatz. Da haben wir so gesagt, sieht gut aus. Was soll's auch sonst? Klar wird es gut aussehen. Aber je öfter ich den Trailer gesehen habe, desto mehr denke ich so, ey, das wird schon ganz geil, ne, wenn die da tauchen. Geht ja um die Familie von Jake Sully und Neytiri. Oh, Spoiler, die kommen zusammen übrigens am Ende vom ersten Teil. Ich freue mich da drauf. Ich glaube schon, der hat sich da was beigedacht. Und der kann das, der James. Das
glaube ich auch.
James Camerons Avatar, Aufbruch nach Pandora. Unser Platz 48 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Ja, danke schön.
Ja.
Das ging jetzt
flott, würde ich sagen. Der hat in die Reihe auf jeden Fall gut reingepasst.
Der hat gut reingepasst.
Und,
ich wette aber, da wird sich trotzdem die eine oder andere drüber aufregen.
Das gehört dazu. Popcorn-Film. Und machst du schon einen kleinen Vorkicker?
Klar, wir sind am Ende der ersten Folge nach der langen Pause. Danke für die Aufmerksamkeit, danke Herr Meier. Und beim nächsten Mal in 2 Wochen dann, es ist ein Film, der viele Menschen Anfang der 70er Jahre, tatsächlich landen wir nicht schon wieder in den 90ern, wo wir ja schon sehr oft waren, das stimmt, dass sich darüber noch keiner beschwert hat. Schon wieder ein Film aus den 90ern. Also, es geht um einen Film, der viele Menschen Anfang der 70er Jahre begeistert, gepackt, aber auch schwer verstört hat. Es ist ein Film mit knallharten Kerlen, mit Kanus und mit Banjos.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.